Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 20. Eben gerade haben wir noch gehört, wie die Pharisäer sich beschweren, dass sie nichts gegen Jesus ausrichten konnten, und sie sagen, alle Welt läuft ihm nach. Und dann im nächsten Vers lesen wir, dass es tatsächlich so ist. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dieses Wort, was dein Sohn gesprochen hat, heute noch genauso lebendig ist. Wir danken dir, dass dieses Wort, was so oft bekämpft wurde in der Welt und verhöhnt wurde, dass dieses Wort dennoch mächtiger ist. Und wir bitten dich, dass du heute deine Macht durch dieses Wort zeigst, indem du unsere Herzen anrührst und uns veränderst. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die Griechen, die wollen Gott anbeten. Deshalb sind sie nach Jerusalem gepilgert. Zu einem großen Fest, zu einem großen Pilgerfest, das Passafest, wo eigentlich die Juden hingingen. Aber jetzt gehen auch Griechen hin. Sie wollen zu Gott. Und sie erfahren irgendwie von Jesus und jetzt wollen sie auch zu Jesus. Sie sind auf der Suche nach Gott. Wir könnten es auch ein bisschen anders beschreiben. Sie sind auf der Suche nach etwas, was wirklich erfüllt, was Sinn im Leben gibt, was rettet in Zeit und in Ewigkeit. Eigentlich stehen diese Griechen für alle Menschen. Alle Menschen sind irgendwie auf der Suche nach etwas, was wirklich erfüllt. Stehen auch für uns. Wir sind Pilger. Und der Versuch dieser Heiden, dieser Griechen, jetzt zu Jesus zu kommen, ist für Jesus wiederum ein Signal. Und er sagt, jetzt kommt die Stunde meiner Verherrlichung. Stunde meiner Verherrlichung ist nah. Was meint er damit? Also, wir könnten sagen, die Pharisäer haben recht, alle Welt läuft ihm nach und jetzt sind es nicht nur die Juden, sondern jetzt kommt sogar die Heiden, um Jesus irgendwie nachzufolgen. Also wir könnten sagen, Jesus steht hier kurz vor seinem internationalen Durchbruch. Aber das ist es nicht, was er mit seiner Verherrlichung meint. Wenn von der Stunde die Rede ist im Johannesevangelium, dann ist damit immer das Kreuz gemeint, also die Stunde des Todes Jesu. Und er sagt jetzt die Stunde seiner Verherrlichung, also er meint, mein Tod am Kreuz bedeutet meine Verherrlichung. Warum? Weil durch seinen Tod am Kreuz wird er Frucht wirken. Viel Frucht. Was Jesus diesen Griechen sagt und damit eigentlich uns allen, keiner kann zu ihm kommen, keiner kann ihn wirklich sehen, keiner kann wirklich ihn erkennen, Gemeinschaft mit ihm haben und wahrhaft glauben, wenn er nicht vorher stirbt. Ich glaube, Jesus meinte alle, nicht nur die Griechen. Er meinte auch die, die dort vor ihm standen auf der Straße und ihn empfangen haben, als er nach Jerusalem einritt. Er meinte, glaube ich, auch die Pharisäer, die gegen ihn waren. Alle. Keiner kann zu Gott kommen, wenn er nicht stirbt. Mein erster Punkt lautet darum, du kannst nicht zu Jesus kommen ohne seinen Tod. Jesus bringt hier das Bild des Weizenkorns, was in die Erde kommt. So ein Weizenkorn ist ein kleiner, trockener Krümel. Sieht aus wie tot. Was soll damit werden? Ja? Und trotzdem steckt da voller Leben. sobald es in die Erde kommt, bricht dieses Weizenkorn auf, ja, es stirbt sozusagen und es entsteht eine schöne Pflanze und diese Pflanze trägt Frucht, aber die hat dann nicht eben nur ein Weizenkorn drin, sondern sie trägt 60-fältig, 100-fältig Frucht. Der Punkt ist, die Vervielfältigung geschieht nur, wenn das Weizenkorn stirbt, wenn es sich hingibt, wenn es sich aufopfert. Ja, wir verstehen dieses Prinzip. Was heißt das jetzt für Jesus? Dass Jesus als Weizenkorn starb. Nun, schon in seinem Leben, er suchte nicht seine eigene Ehre, er suchte allein den Vater zu verherrlichen. Er wollte Gott gehorsam sein. Er wollte den Menschen helfen. Er ordnete seine Bedürfnisse den Bedürfnissen der anderen unter. Er gab sein Leben für andere, aber natürlich nicht nur durch sein Leben im Dienst, sondern am Ende durch seinen Tod am Kreuz. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele ein Problem mit Jesus haben. Dass Jesus sich aufgeopfert hat, dass er so ein dienstvolles und hingegebenes Leben gelebt hat, dafür wird Jesus heute noch hochgeachtet in der Welt. Ja, dafür, da sagt jeder, das ist gut gewesen. Ja. Aber dass Jesus sein Leben opfern musste, damit wir gerettet werden können, hier sagen die meisten, das geht zu weit. Ja, so krass kann es ja nicht sein, dass wir so verloren sind, dass das nötig war. Das kann doch nicht sein. Der Sühnetod Jesu, dass es wirklich nötig war, dass Jesus dort für uns stirbt, das wird nicht nur von Ungläubigen, sondern das wird auch immer mehr von Christen geleugnet. Ich rede von Christen in Freikirchen, von Freikirchen. Ja, die Landeskirche hat das Thema schon lange abgeschrieben. Also dass Jesus dort einen Sühnetod starb, das ist völlig, für die ist das völlig daneben, geht gar nicht. Aber es sind immer mehr Freikirchen, die das leugnen. Ich habe gestern erst mit einem Pfarrer telefoniert, der das, ich mache das mal kurz hoch hier. Ne? Ich wundere mich die ganze Zeit, was los ist. So. Der mir das gesagt hat, ja, die Freikirchen wollen das nicht mehr. Dieses Opfer Jesu wirklich als Opfer anerkennen. Und trotzdem ist es so, keiner kann zu Gott kommen, es sei denn, dass Jesus für ihn gestorben ist. Er musste sein Leben für uns geben. Warum ist das so? Nun, weil die Sünde, die in uns ist, uns geistlich tot macht. Die Sünde in uns ist nicht nur etwas, was uns beeinträchtigt und ein bisschen Hilfe würde uns dann reichen, sondern die Sünde in uns macht uns geistlich tot. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, irgendwie Gott wahrhaft zu erkennen. Und deshalb müssen wir von Sünde befreit werden, um geistlich lebendig zu werden. Um wirklich Gott erkennen zu können, um wirklich glauben zu können. Das ist die Bedingung. Und dafür starb Jesus am Kreuz, um uns von Sünde zu befreien. Er nahm dort Gottes Zorn auf sich. Er nahm dort die Strafe auf sich, die wir für unsere Sünde verdient haben. Und deshalb kann er uns die Schuld vergeben. Deshalb kann er uns wirklich Frieden mit Gott und wahres Leben schenken. Jesus hing dort am Kreuz. Durch den Hass der Menschen ans Kreuz gebracht. Und er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sagen, wow, wie kann ein Mensch so weit gehen? Ja? Für die Leute zu beten, die ihn gerade ans Kreuz genagelt haben, die ihn unsägliche Leiden zugeführt haben, wie kann ein Mensch so weit gehen? Aber Jesus ging halt noch weiter als dieses Gebet. Er blieb am Kreuz hängen, er starb dort, um diese Bitte zu erfüllen, die Bitte der Vergebung. Jesus sagt über das Weizenkorn, dass wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Also Jesus hätte den Durchbruch schaffen können. Das wäre für ihn kein Problem gewesen. Er hätte große Anerkennung überall finden können. Er wäre auf diese Art und Weise aber letztlich doch allein geblieben. Allein als der Sohn Gottes. Aber er wollte, dass Gott viele Söhne und Töchter hat. Er wollte viele Geschwister haben. Er wollte keine lose Verbindung oder distanzierte Hochachtung. Er wollte keine Fans, die ihm irgendwie nachfolgen und anhimmeln. Er wollte wirklich Geschwister. Er wollte lebendige, gläubige Gotteskinder. die große internationale Anerkennung, der große Durchbruch, das hätte uns nicht gerettet. Das hätte uns nicht mit Gott verbunden. Wir wünschen uns das. Wir wünschen uns das, dass Jesus in der Welt anerkannt ist, dass die Menschen Hochachtung vor Jesus haben. Weil wir dann als Christen noch besser dastehen würden. Wir wünschen uns, dass sowas bei Olympia eben nicht passiert, sondern dass alle Hochachtung vor Jesus hätten. Und dann könnten wir Zeugnis geben, warum dieser Jesus so toll ist. Ja, wir wünschen uns diese Anerkennung. Aber die Botschaft, dass Jesus wirklich ein Opfer bringen musste, das nötig war, um uns zu retten, die gefällt den Menschen nicht. Und deshalb wird er verhöhnt bis heute. Deshalb wird er verspottet, deshalb wird er erniedrigt bis heute. Es ist interessant, dass bei Olympia dieses letzte Abendmahlsbild nachgespielt wurde. Ich habe wie heißt der rumänische Pastor,
der
Richard Wurmbrand gelesen aus seiner Zeit in diesen Gefängnissen, in diesen Lagern. Die haben auf viel, viel grausame Art und Weise Jesus und gerade das Abendmahl dort verspottet. Ja, es ist grausam, was dort passiert ist. Es ist immer wieder, dass die Welt darüber spottet, was Jesus getan hat, weil sie es nicht will. Und doch ist es so, die Stunde, von der Jesus hier redet, die Stunde seines Todes am Kreuz, das ist die Stunde seiner Verherrlichung. Warum? Nicht, weil die Welt geklatscht hat und gesagt hat, super, hurra, sondern weil er dadurch Frucht bewirkt hat, weil er uns dadurch gerettet hat. Und wir müssen jetzt das im Kopf behalten, dieses sterbende Weizenkorn Jesus am Kreuz. Sein Tod ist die Grundlage für alles andere. Das ist die Grundlage, dass überhaupt Frucht entstehen kann, dass Menschen zum Glauben kommen und auch, dass Menschen, die gläubig sind, dann in ihrem Leben Frucht wirken können. Also wenn ich jetzt über unser Sterben spreche und auch über die Frucht in unserem Leben, dann dürfen wir das nicht vergessen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Jesus bezieht nämlich jetzt dieses Wort über das sterbende Weizenkorn auch auf uns. Direkt im nächsten Vers. Ja, im Vers 25 hat er sehr deutlich von sich gesprochen. Aber im Vers 25 sagt er, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Mein erster Punkt lautete, du kannst nicht zu Jesus kommen ohne seinen Tod. Mein zweiter Punkt lautet, du kannst nicht zu Jesus kommen ohne deinen Tod. Jesus hat das so auch an anderer Stelle gesagt, mit ein bisschen anderen Worten. Ich lese uns mal die Parallelstelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, ich gehe zu meiner Kreuzigung, ich gehe zu meiner Hinrichtung, ich bin bereit zu sterben. Und dann sagt er, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben, diese Vergebung zu empfangen, die er gewirkt hat, das bedeutet, vom tiefsten Herzen zuzugeben, ohne Jesu Tod am Kreuz kann keiner zu Gott kommen, kann keiner von Sünden gerettet werden, auch ich nicht. Und das ist das, was Jesus meint, man stirbt selbst. Dass man das vom tiefsten Herzen zugibt. Warum bedeutet diese Erkenntnis diesen inneren Tod? Ja, dass man sein eigenes Leben hasst oder dass man sein eigenes Leben verliert. Der Kern unseres sündigen Wesens und damit der Grund all unserer Sünden im Leben ist unsere Selbstsucht. Menschen mögen durchaus in der Lage sein, auch gute Dinge zu tun. Und dennoch bleibt es dabei, dass dieser sündige Kern in uns alles andere verunreinigt. Stellt euch das vor wie so ein Apfel. Ich habe in meinem Garten mehrere Äpfelbäume, die tragen dies Jahr wieder richtig voll. Ich freue mich, aber einer ist dabei, der hat die größten Äpfel. Der hat aber so eine Kernfäule. Jedes Apfelgehäuse hat so eine ganz dunkle, schwarze Fäule. Wenn ich diese Äpfel in Safter mit reingebe, wird alles verdorben. Der Kern verdirbt alles. Und so ist das mit uns. Sündig zu sein bedeutet, von Gott entfremdet zu sein. Aber das ist nicht alles. Der Mensch will sozusagen seinen eigenen Weg gehen, und zwar ganz und gar. Er will maximale Autonomie. Und dieses Streben nach dieser Autonomie, ich will mein Willen, mein Leben selbst bestimmen, das hat Auswirkungen auf alles im Leben. Also der Bezugspunkt für alle deine Taten, auch für deine guten Taten, ist das eigene Ich. Man handelt, spricht und denkt immer selbstbezogen. Immer selbstbezogen. Natürlich ist das etwas, was heute nicht mehr so auffällt und die Leute heute nicht mehr so stört, sondern es ist absolut normal. Also es ist nicht nur so, dass wir so generell so ticken, sondern alle Welt lebt zunehmend und empfindet zunehmend es als richtig und normal, dass es so ist. Man kann schon mal was für andere tun, aber zuerst muss man an sich selbst denken. Ich weiß, ihr älteren Semester, die ihr hier sitzt, für euch ist das noch nicht so das normale Denken. Ja? Als die Welt noch, ich sag mal, christlicher geprägt war, dann hat man so ein Verhalten versucht zu verbergen. Ja, das war jetzt nicht das, was alle so offen ausgelebt haben. Aber je länger, je mehr ist das völlig normal. Heute lebt man es meistenteils aus und man fühlt sich gut dabei. Keiner verspürt ein schlechtes Gewissen, wenn er zuerst an sein Leben, an seine Familie, an seine Auskommen, an seine Zukunft denkt. Zuerst ich, das ist ganz normal. Auf der anderen Seite wird natürlich solche Sachen wie Krieg, Spaltung und Ungerechtigkeit, darunter leiden die Menschen, das wollen sie nicht. Viele, viele schlimme Dinge in der Welt will man nicht. Man muss kein Christ sein, um zu sagen, ich hasse Krieg oder so. Ne? Das wollen die Menschen nicht, das Schlechte und das Schlimme in der Welt. Aber die Bibel macht Folgendes deutlich, dass das Böse in der Welt, was die meisten Menschen nicht wollen, seinen Ursprung hat in diesem Kern der Sünde, nämlich dieser Selbstsucht, dieser Ich-Bezogenheit. Das hängt miteinander zusammen. Das müssen wir erkennen. Dass der Mensch nicht mehr gottbezogen, sondern ich-bezogen ist, das ist der Ursprung aller Probleme in der Welt. Und Lösungsversuche, die jetzt versuchen, irgendwie den Menschen oder sagen wir mal seinen Verstand, seine Vernunft, sein Gefühl in den Mittelpunkt zu stellen, sind immer zum Scheitern verurteilt. Natürlich sagen wir, hey, aber wir geben uns doch so viel Mühe. Viele Menschen sagen, wir geben uns doch so viel Mühe. Deutschland sagt der ganzen Welt, wir geben uns doch so viel Mühe. Wir nehmen keine Plastikgabel mehr und vieles weiteres. Ja, wir geben uns Mühe. Ist vielleicht witzig mit diesen Gabeln, aber es ist immer dieser Gedanke dahinter, wir retten die Welt, wir schaffen das, wir werden besser. Ich habe ein kleines Büchlein gelesen von einer Maria Jäger, Glaube für Anfänger. Sie schreibt darin, Menschen wie ich und du suchen das Gute. Wir lassen unseren Kindern eine werteorientierte Erziehung angedeihen, sind tolerant und freundlich zu unseren Mitmenschen, solange diese freundlich sind, zu uns sind, und spenden auch manchmal Kleingeld für ein wohltätiges Hilfsprogramm in Afrika. Steuern entrichten wir, dort wo es Sinn macht und sie uns nicht automatisch abgezogen werden. Geschwindigkeitsbegrenzung halten wir unter demselben Prinzip ein und wir haben weder jemanden getötet noch eine Bank ausgeraubt. Vielleicht ist diese erfreuliche Bilanz den Umstand zuzuschreiben, dass wir niemals mit Zähnen und Klauen das Leben unserer Kinder verteidigen mussten, zu keiner Zeit Hunger litten, in schicken Wohnungen Urlaube planen und unser Gehalt und Eigentum von der Verfassung und einer funktionierenden Exekutive geschützt wissen. Wagen wir ein gedankliches Experiment. Was käme zum Vorschein, wenn es nicht so wäre, wenn alle Gesetze von einem Tag auf den anderen außer Kraft treten und unsere einst so braven Nachbarinnen und Mitbürger plündernd durch die Straßen ziehen? Würden wir dann immer noch unerschütterlich an unseren Werten festhalten? Ich zweifle daran. Unter Druck wird deutlich, dass man längst nicht so ehrenhaft ist, wie man es gerne hätte. Wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, erkaltet bei den meisten die Liebe, sagt uns die Bibel. Ich glaube, das ist genau das, was passiert. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand und die Leute fangen immer mehr und mehr an, zuerst an sich zu denken. So geht es uns auch. Wenn mir Unrecht widerfährt, dann muss ich da auch mal selber, muss ich anfangen, an mich zu denken. Gut, dass wir in einem Land leben, in dem es möglich ist, unsere guten Eigenschaften zu kultivieren. Aber selbst im Friede-Freude-Eierkuchen-Kontext verfehlen wir Gottes Maßstab. In dem Jakobusbrief erfahren wir, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Gottes Maßstab ist so viel größer, so viel reiner, so viel vollkommener, als dass wir uns das vorstellen können. Wer sein Leben lieb hat, sei es, dass er zuerst einmal an sich selbst denkt, sei es, dass er meint, sich selbst retten zu können, der verliert es. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, also sein stolzes, ich-bezogenes Herz, Ekel vor seiner Selbstsucht hat, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Aber der Mensch will eben sein Leben nicht verlieren. Ich will nicht sterben, ich will nicht mir selbst sterben, weil ich dann Angst habe, ich verliere alles, dann bleibt mir nichts mehr, ich habe nichts mehr. Wenn er nur begreifen würde, dass er dann und eben nur dann alles findet. Wahres Leben, wahre Erfüllung gibt es nur bei Gott. Am Donnerstag, da saß ich in einem schicken Autohaus bei Görlitz. Musste so 2-3 Stunden warten, weil mein Auto repariert werden musste. Und die hat eine tolle Lobby und da war ein riesiger Fernseher. Und dort habe ich versucht, diese Predigt zu schreiben. Und im Fernseher liefen Werbefilme von Autos, Renault-Autos. Und ich habe noch nie solche krassen, tollen, überzeugenden Werbefilme gesehen. Also es war völlig klar, wenn du dieses Auto hast, dann lebst du. Dann hast du Sicherheit, dann hast du Freude und Spaß. Dann geht's bergauf, ja. Die waren so gut. Wisst ihr, Jesus ist kein Verkäufer, der uns ein besseres Leben anbieten will, weil er uns noch was Neues gibt oder noch etwas mehr ins Leben gibt. Was hier so günstig ist wie noch nie und der volle Service noch dazu. Jesus ist kein Verkäufer, der dir irgendwas noch andrehen will. Jesus gab sein eigenes Leben für dich hin, damit du leben kannst. Die Frage ist am Ende, ob du Jesus vertraust, ob du diesen Jesus vertraust. Und der alles gegeben hat, sein eigenes Leben gegeben hat, der bereit war, den unendlichen Zorn Gottes auf sich zu nehmen, sollte der nicht vertrauenswürdig sein? Der als einziger Mensch sich eben nicht um sich drehte, sondern sein ganzes Leben aus Hingabe, aus Liebe gab, sollte dieser Mensch nicht vertrauenswürdig sein? Und schaut mal, der, dessen Worte wahr geworden sind, was hat er gesagt? Wenn ich sterbe, wird es viel Frucht geben. Bis heute sehen wir auf der ganzen Welt Millionen und Abermillionen Menschen, die Christus nachfolgen, die zu dieser Frucht gehören, die diese herrliche Verbindung mit Christus haben. Ich durfte jetzt einmal durch Europa reisen. In jedem Land durfte ich Christen treffen. Wir waren in ihm verbunden. Sollten seine Worte, sollte er nicht vertrauenswürdig sein? An Jesus zu glauben bedeutet, dass du ihn zum Mittelpunkt in deinem Leben machst. Und das bedeutet, dass du dein eigenes stolzes Ich vom Thron stößt. Und das bedeutet, dass du stirbst. Du kannst nicht zu Jesus kommen ohne seinen Tod. Und du kannst nicht zu Jesus kommen ohne deinen Tod. Aber das führt uns jetzt noch zu einem dritten Punkt, den Jesus hier anfügt. Du kannst nicht Jesus dienen, ohne dein Leben fortwährend zu verlieren. Wer Jesus im Leid folgt, der wird auch die Freude erleben dürfen. Er sagt hier im Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Sei es im Leid am Kreuz, sei es in der Verherrlichung, in der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb sagt er, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Der Vater ehrt uns nicht nur, indem er uns ewiges Leben schenkt, sondern auch, indem er durch uns Frucht bewirkt, geistliche Frucht bewirkt. Jesus sagt es so, dann ein paar Kapitel später, er hat uns dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. also liebt, und dadurch wird Frucht entstehen. Aber auch für uns gilt, ohne Sterben bleiben wir allein, können keine Frucht wirken. So wie Jesus sich hingegeben hat zum Heil für andere, so sollen wir uns hingeben, um Frucht zu bringen. Ihr kennt ja alle die Geschichte von Robinson Crusoe, so einigermaßen, ne? Der auf dieser Insel gestrandet ist, fing dann an, dort sich ein Leben aufzubauen, war ganz alleine, hat irgendwelche Ziegen gefunden, hat sich eine Ziegenherde daraus gezüchtet und irgendwann fiel ihm auf, was mir jetzt noch fehlt, ist Brot. Aber wie soll ich an Brot rankommen? Aber tatsächlich hat er dann in seinem Westenfutter ein paar Gerstenkörner gefunden. Und dann hat er natürlich die Gerstenkörner angebaut und hat daraus Gerste gezogen mit viel Mühe. Aber tatsächlich, es kam der Tag, dass er ein ganzes Feld voller Gerste hatte. Wow. Ein ganzes Feld voller Gerste. Und das ist das, was wir uns doch wünschen, oder? Ja? Gemeindeerweckung. Menschen kommen zum Glauben. Gemeindegründungen. Mission. Das ist doch das, was wir uns so sehr ersehen. Aber ohne, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, gibt es keine Frucht. Und das gilt eben auch für uns. Wir haben das jetzt gerade, ne? Wir haben diese Gemeindegründung. Ist doch wunderbar, in Tübingen, in Nordhorn soll jetzt eine Gemeinde sich gründen. Wir dürfen es unterstützen. Wie herrlich. Aber was merken wir, je länger, je mehr wir diese Gemeindegründung mit unterstützen und dort wirken, kommen die Anfechtungen, kommen die Probleme. Da merken wir, es müssen Opfer gebracht werden, es sind Verluste hinzunehmen, es braucht so viel Hingabe, es kostet so viel Mühe. Ohne dieses Sterben kann keine Frucht entstehen. Es gibt Menschen, die hat Gott im Besonderen gebraucht, um uns dieses Weizenkornprinzip, ja, sich selbst sterben für Jesus leben, dieses Weizenkornprinzip sehr deutlich vor Augen zu führen. Paulus war so einer. Ja. Ich denke, es ist kein Zufall, dass der größte Gemeindegründer auch der war, der am meisten verfolgt wurde. Was schreibt Paulus? Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und in der Kirchengeschichte kann man durchgehen und sehen immer wieder Menschen, die in besonderer Weise von Gott gebraucht wurden, um viel Frucht zu wirken, weil sie sich vorher aufgeopfert haben. Ich habe im Urlaub mit Katharina, hat mir das vorgelesen, von einem Japaner-Ehepaar, Kagawa, der vor ein paar Jahrzehnten war der weltweit bekannt, weil er so viel Gutes bewirkt hat. Wie hat er angefangen? Er und seine Frau, die sind in der Stadt Kobe in das Slumviertel gezogen. Dort, wo es wirklich erbärmliche Zustände waren, dort sind sie hingezogen und dort haben sie versucht, die Menschen zu erreichen, was sehr schwer war. Ihr Haus war eigentlich ein Haus, was auch so wie so ein Schuppen war und wo Platz und was offen war für alle. Sie haben ihr Leben und ihre junge Ehe aufgeopfert für dieses Viertel und tatsächlich ist es dann gekommen, ich wollte euch ein kleines Stück daraus vorlesen. Er war schon jahrelang dort, dann hat er seine Frau kennengelernt, sie ist mit ihm dorthin gezogen. Und Moment. Dann ging er nochmal studieren nach Amerika, hat seinen Doktor gemacht, dann kam er zurück und hier steht, nach Beendigung ihrer Studien gehen sie für weitere 10 Jahre ins Elendsviertel zurück. Was war das Ergebnis dieser langen, aufopferungsvollen Arbeit? Darüber schreibt Kagawa selbst. War sie das große persönliche Opfer wert? Zunächst ein Resultat. Jeder Mann kennt und schätzt jetzt das Christentum in Shinkawa-Viertel, also in diesem Slum-Viertel. Mord und Gewalttat haben abgenommen und viele Häuser haben das Hausgebet und die Andacht eingeführt. Oft sind 70 oder 80 Zuhörer in einer kleinen Kapelle zum Gottesdienst versammelt. Aber dann schreibt er, das hatte noch viel größere Auswirkungen. Sein Dienst hatte die Folge, dass die Regierung massiv in diese Slums überall im Land investiert hat und diesem Elend ein Ende bereitet hat. Und er selbst wurde später in hohe Regierungsämter geholt, um das ganze Land zu reformieren. Aber er hat angefangen als Pastor, indem er sich selbst dort hingegeben hat für dieses Slumviertel. Ich habe noch von so viel mehr diesen Sommer wieder gelesen. Charles und Priscilla Studd, die nach Japan, nach China gegangen sind, dort die Sprache gelernt haben, jahrelang dort gedient haben, dann später nach Afrika. Oder Bruder Andrew, kennt er vielleicht auch, der Gründer von Open Doors. Er hat irgendwann gemerkt, ich kann nicht alleine sein. Ja, ich brauche eine Frau. Hat dann Gott dreimal dafür gebeten. Und dann hat Gott ihm eine Frau geschenkt, aber er wusste, wie soll ich das meiner Frau antun? Weil sein Dienst war, dass er quasi die meiste Zeit im Jahr irgendwo in kommunistischen Ländern unterwegs war. Er wusste nie, wann er nach Hause kommt, wie lange es dauern würde und ob er vielleicht im Gefängnis landen würde. Welcher Frau konnte er das antun? Und die Frau, die ihn dann tatsächlich geheiratet hat, die hat gesagt, ob ich mich jetzt um dich sorge, wenn du unterwegs bist, als deine Freundin oder als deine Frau, doch dann lieber als deine Frau. Ja? Also sie hat dieses Opfer von vornherein auf sich genommen. Und er war dann tatsächlich meiste Zeit weg von zu Hause. Also ich will euch diese Beispiele hier bringen, nicht um euch jetzt Druck zu machen und jetzt seht zu, ihr müsst jetzt auch mal irgendwo ein ganz großes Opfer bringen, sondern ich will euch ermutigen, zu sehen, wie Jesus das macht, wie viel Frucht er wirken kann. Und ihr werdet in eurem Leben merken, an welcher Stelle und wo ihr das Leid auf euch nehmen sollt. Wo ihr eure Opfer bringen sollt für Jesus. Ihr werdet das genau merken. Wo es darum geht, dass ihr eure Bedürfnisse verleugnet, die so sehr in euch schreien, für andere. Ihr werdet das merken. Und oftmals sind es dann nicht so spektakuläre Dinge, ja, dass ihr euch aufmacht und jetzt, was weiß ich, nach Afrika geht oder so. Es sind dann eben die kleinen Dinge, aber gerade die Dinge, die dann nicht so große Wellen schlagen, die bedeuten manchmal für uns umso mehr, umso schwieriger, dieses Leben verlieren, dieses Sterben. Ja, dieses, ich überwinde meinen Stolz, ich überwinde meine Angst, ich verliere mein Leben, gerade in den kleinen Dingen, weil da kaum jemand hinguckt. Manchmal ist es einfach die Überwindung, dass du auf einen Besucher, auf einen Neuen in der Gemeinde zugehst und mit ihm sprichst. Manchmal ist es einfach das. Ein anderes Mal ist es, dass du die Verletzung, die Kritik und die Enttäuschung erträgst und nicht verbitterst. Ganz oft bedeutet es, dass du deine eigene Schuld zugibst. Dass du dein Versagen bekennst. Dass du der bist, der den ersten Schritt auf den anderen zugehst. Auch wenn vielleicht der andere sich mehr an dir versündigt hat, als du an ihn. Aber trotzdem, das ist es. Sich selbst sterben. Ich gehe den ersten Schritt. Oder dass du eben einen Dienst tust, und sei es nur ein kleiner Dienst, aber treu, und dafür dein Geld, deine Zeit, deine Kraft aufopferst. Manchmal bedeutet es eben, dass du für die da bist, bei denen es dir wirklich schwerfällt. Und trotzdem dich ihnen zuwendest. Es kann auch bedeuten, dass du dich einer kleinen Gemeinde oder Gemeindegründung anschließt. Dass du sagst, ich gehe nicht in die große Gemeinde oder meine Heimatgemeinde, wo ich all die Sicherheiten habe und all das Etablierte habe und meine Stellung, meine Position, wo ich weiß, wo ich meine Kinder hinschicke und überhaupt alles läuft gut, sondern ich gehe jetzt und helfe dieser Gemeindegründung mit. Ich ziehe in eine andere Stadt, ich gehe ins neue Umfeld, ich opfere mich auf, um einer neuen Gemeinde zu helfen, überhaupt zu entstehen. Es kann für uns als Gemeinde bedeuten, dass wir Geschwister, die wir echt gern haben, aussenden, weggeben. Und wir sagen, hey, das ist doch hier eine Säule der Gemeinde, die brauchen wir unbedingt hier in unserer Gemeinde. Die übernehmen so viele wichtige Dienste. Außerdem habe ich die Gemeinschaft mit ihm so gern. Und dass wir dann sagen, ja, aber wir geben euch gerne hin. Das führt mich dazu, dass dieses Weizenkornprinzip, sich selbst sterben, für Jesus leben, nicht nur auf uns persönlich angewendet werden kann, sondern eben auch auf die ganze Gemeinde oder eben besonders gilt für das Thema Gemeindegründung. Zwei Theologen, Hyde und Lambs, die haben zu diesem Prinzip Folgendes geschrieben. Obwohl dieses, und ich bringe das jetzt noch so ausführlich, weil hier einige unter uns sitzen, die gerne Gemeinde mitgründen wollen, Pastoren werden wollen, ja, und weil wir gerade diese Gemeindegründung haben, einfach damit wir das an dieser Stelle jetzt auch uns nochmal vergegenwärtigen. Obwohl dieses Muster in jeder Facette des Lebens der Kirche zu finden ist, wird es vielleicht am deutlichsten ersichtlich in der Arbeit des Gemeindegründers und im Gemeinschaftsleben der Gemeindegründung. Heute sind keine Geschwister aus Nordhorn hier, aber die werden es hoffentlich nachhören. Hört, was hier gesagt ist. Wie stirbt der Gemeindegründer für sich selbst? Er stirbt sich selbst jedes Mal, wenn er einen weiteren Abend seiner kostbaren Zeit opfert, die er sonst mit seiner Frau und seinen Kindern verbringen würde, um die sich abmühenden Gemeindeglieder zu ermutigen. Er akzeptiert ein viel geringeres Gehalt, als er in der größeren Kirche erhalten würde. Er weigert sich, eine Kirche auf seiner Persönlichkeit aufzubauen und beschließt stattdessen, sich zu verringern, damit Christus wachsen kann. Er opfert gerne und lässt sich für das Leben der Gemeinde opfern. Er gibt der Gemeinde nicht nur das Evangelium weiter, sondern auch sein Leben. Und wie stirbt eine Gemeindegründung sich selbst? Die Gemeindegründung stirbt sich selbst, indem sie sich nicht durch geringe Zahlen entmutigen lässt. Sie weigert sich aufzugeben, wenn die Mittel knapp sind, und sucht stattdessen Hilfe bei Schwesterngemeinden, die bereits besser etabliert sind. Sie verzichtet auf den Wunsch nach einem schönen großen Gebäude und trifft sich stattdessen in weniger idealen Räumlichkeiten, auch wenn die Mitglieder jedes Mal, wenn sie sich versammeln, wieder Stühle für den Gottesdienst aufstellen müssen. Die Gemeindegründung stirbt sich selbst, da sie sich weigert, für sich selbst zu werben und sich stattdessen dafür entscheidet, einer verlorenen und sterbenden Welt Christus zu verkünden. Unsere Aufgabe ist es als Gemeinde, dass wir die Mission unterstützen. Wir sind nicht nur für uns da. Nicht nur, damit wir Frucht wirken, so wie Jesus es will, sondern auch um der Gefahren willen, wenn wir es nicht machen. Das andere gilt ja auch. Das eine ist, wer sich verliert, der wird das Leben bewahren oder finden. Aber das andere, wer sich selbst sucht, der wird es verlieren. Das können wir auch für die Gemeinde anwenden. Eine Gemeinde, die sich nicht für Christus aufopfert, vor allem durch Mission und Gemeindegründung, wird früher oder später nur noch oder zu viel um sich selbst drehen. Viele interne Probleme werden dann erst so entstehen und für den Untergang der Gemeinde sorgen. Vor allem junge Leute werden sich dann fragen, hey, Sonntag für Sonntag wird hier das Evangelium verkündigt. Okay, was macht die Gemeinde eigentlich dafür, dass Menschen das Evangelium erfahren? Nochmal diese beiden Theologen, eine Kirche, die sich selbst nicht im Dienst an Christus stirbt, wird sich zwangsläufig nach innen wenden und dadurch ihr Leben verlieren. Die Arbeit der Mission, der Evangelisation und der Gemeindegründung ist für das Leben der Kirche von entscheidender Bedeutung. Durch sie stirbt sie sich selbst und lebt für Christus. Klar, es ist herausfordernd. Und unsere Gemeinde hat das ja über Jahre und Jahrzehnte so erlebt, weil es eben nicht so schnell geht wie bei Robinson Crusoe. Ja? In 3 Jahren hast du dein Weizenfeld. Es dauert oftmals länger, Jahre, manchmal sogar eine ganze Generation. Man gibt sein ganzes Leben in den Dienst, sieht kaum etwas an Frucht, damit in der nächsten Generation etwas wachsen kann. Aber diese Geduld zu haben, das bedeutet eben auch, sich selbst zu sterben und für Christus zu leben. Nun, was gibt uns die Motivation? Was gibt uns die Kraft, trotzdem dran zu bleiben, treu zu sein, weiter Opfer zu bringen? Was gibt dir die Kraft? Ihr wisst ganz genau, wenn ihr Opfer gebracht habt und dann kommt die Enttäuschung, dann kommt die Verletzung, dann kommt der Misserfolg, dann ist man geplättet, dann ist man nicht mehr motiviert, weitere Opfer zu bringen. Man hat sich aufgemacht, man hat es doch gegeben und dann passiert nichts. Ganz oft kriegt man vielleicht noch einen hinten rein. Ja? Was gibt uns die Motivation, weiterzumachen? Nun, Jesus hat uns dazu bestimmt, Frucht zu bringen und er wird deshalb dafür sorgen. Und wenn es erst die Frucht in der nächsten Generation ist und wir nichts davon sehen, Jesus hat uns dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und Jesus hat sein Leben dafür gegeben, damit diese Verheißung wahr wird. Wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst, weißt du, was du bist? Frucht. Du bist eins dieser Weizenkörner, die entstanden sind, weil Jesus gestorben ist. Deshalb können wir auf ihn vertrauen, dass er auch durch uns Frucht wirkt. Amen. Lasst uns jetzt